Wartet. Wartet. Es kommt gleich. Es kommt gleich.
Oh, es funktioniert.
Filmriss, das Kinomagazin bei Radio Blau und Radio Korax.
Ja, es funktioniert. Hoffentlich auch in den nächsten 2 Stunden alles hier. Aber das sollte eigentlich funktionieren. Wir haben einiges aufgezeichnet und vorbereitet für euch.
It's time to blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam.
Wir sind aber natürlich auch live für euch im Studio, wie jeden Samstag um 12 Uhr mittags. Hi nun bei Radio Blau heißt immer Filmriss, 2 Stunden Kino bei Radio Blau, Radio Korax, Radio Fratz und überall, wo ihr uns sonst hört. Der Flo wird mir gleich noch Gesellschaft leisten hier und ihr hört noch ganz viele andere Stimmen heute im Radio. Und ich kann es nur noch mal erwähnen, am 28. Mai feiert Radio Blau seinen 30. Geburtstag, 3 Jahrzehnte Radio Blau. Und dazu spielen wir natürlich passende Musik. Radio Free Europe, das sind wir auch. R.E.M. mit dem Jackknife Lee Remix, ganz frisch erschienen. Zu unserem Geburtstag, sage ich jetzt mal. Viel Spaß bei Filmriss.
Was zur Hölle ist Themenvielfalt?
Tja, ich könnte mich irren. Aber ich glaube, Themenvielfalt ist ein sehr, sehr altes Holzschiff, das im Bürgerkrieg eingesetzt worden ist.
Genau. Ron, es würde mich doch sehr wundern, wenn es tatsächlich Beschwerden über ein sehr, sehr altes Holzschiff geben würde. Aber netter Versuch.
Filmstart der Woche.
Der Filmstart der Woche. Wir haben wieder einen Film in dieser Woche, den wir euch ganz besonders ans Herz legen wollen. Und dazu begrüße ich die Jasmin. Hi.
Hey, hi.
Hallo, grüß dich. Schön, dass wir wieder zusammenkommen, und um über eine weitere der Oslo Stories zu reden. Die 3 Filme von Dag Johan Haugerud, Träume, Sehnsucht sind jetzt die beiden, die noch fehlen. Liebe haben wir schon gehabt. Und jetzt kommt also praktisch in der umgekehrten Reihenfolge so ein bisschen, ist es alles ein bisschen durcheinander. Ich weiß nicht, der Verleih hat sich da wahrscheinlich irgendwie andere Dinge von erhofft und die deswegen irgendwie strategisch anders geplant. Macht aber nichts, haben alle 3 Filme nichts direkt miteinander zu tun. Und so kommt halt jetzt eben der letzte oder dritte Teil dieser Reihe, nämlich Träume, in die Kinos in dieser Woche, der bereits auf der Berlinale den Goldenen Bären erhalten hat. Die Krönung quasi für diese 3 Filme, die allesamt auf den Festivals zu sehen waren. Also jetzt der krönende Abschluss mit dem Goldenen Bären, und damit konnten irgendwie auch in Berlin alle leben. Es ist wirklich ein Film, der sehr viele angesprochen hat, auch bei uns in Berlin, und und auch bei uns quasi auf Resonanz gestoßen ist.
Ja, auf jeden Fall. Ich hätte jetzt nicht erwartet, dass das ein Film ist, der so ein riesiges Publikum für sich gewinnt, weil es eigentlich eher eine kleinere Geschichte ist, eben um ein Mädchen, das sich in seine Lehrerin verliebt, ein Trope, das in der Filmgeschichte jetzt auch schon nicht das erste Mal behandelt wird, aber von Dag Johan Haugerud in eine sexpositive Gegenwart von Oslo versetzt wird, wo das nicht darum geht, dass es ein Skandal ist, dass sie queer wäre, sondern eben, wie damit umgegangen wird mit ihren Gefühlen, denn diese schreibt sie in ein Tagebuch, das sie irgendwann ihrer Großmutter zeigt, die Autorin ist, und die erkennt da drin eben ein schriftstellerisches Talent und versucht, ihre Enkelin dazu zu bringen, dieses von ihren Gefühlen überschwellende Tagebuch zu veröffentlichen, und dadurch muss sie sich eben nochmal anders mit ihren Gefühlen, diesem Crush, den sie auf die Lehrerin hat, beschäftigen, und wir erleben dann halt sowohl diese Teenager-Liebe eher in der Rückschau, in ihrer Erzählung, als auch eben einen Umgang mit Begehren als Triebfeder von Kreativität.
Ja, noch dazu ist es ja eben nicht nur so diese Liebelei eines Teenagers für die Schwärmerei vielleicht eines Teenagers für die Lehrerin. Es ist vor allen Dingen halt eben auch die erste Liebe, die wir hier eben miterleben. Und das ist dann völlig egal, in welcher Ausrichtung sie ist. Es gibt die schöne Sequenz und den schönen Moment in dem Film, wo die Johanna, sie heißt Johanne, die Lehrerin ist Johanna, darf man nicht auseinander durcheinanderwirbeln, wo Johanne ja dann halt eben damit konfrontiert wird, dass es jetzt halt ihr irgendwie so ein großes queeres Erwachen ist, dass sie da durchlebt und sie halt einfach sagt, wieso bin ich jetzt queer, nur weil ich meine Lehrerin liebe. Und das ist es halt irgendwo auch, wie du schon gesagt hast, es ist halt eben, es geht nicht wirklich darum, welches Geschlecht man liebt, darum ging es ja auch schon in Liebe, in dem ersten Film, den wir gesehen haben. Es geht hier wirklich um verschiedene Formen von Liebe und die sind halt eben nicht durch Geschlechtergrenzen in irgendeiner Form definiert.
Nee, das stimmt wohl. Also es ist halt doch, also ich würde sagen, dennoch ist es ein queerer Film, weil es sich, auch wenn das für die Figur jetzt eben einfach, das ist für sie ist es die Liebe und sie hat da auch keine anderen, keinen Vergleichswert und ist es ihr nicht wichtig, dass es queer ist, sondern eben die Person und ja, auch sie selbst, da gibt's auch eine Szene in dem Film, wo darüber gesprochen wird, dass die erste Liebe teilweise auch einfach eine selbstsüchtige ist, wo man einfach in das Gefühl sich hineinsteigert und die andere Person gar nicht so wichtig ist, sondern eher das Gefühl des Verliebtseins. Das ist auf jeden Fall auch eine Ebene, die da drin ist. Aber es gibt eben auch Dinge, die sich speziell queer anfühlen, seien es eben so ein paar soziale Momente, wie sie halt dann später noch andere Figuren kennenlernt, mit denen interagiert. Das fühlte sich sehr realistisch an, aber auch eben dieses sich verzehren ist halt auch ein Ding, ein Trope, das ja, ich würde sagen, im lesbischen Internet ist das, so Yearning ist ein Ding, über das gesprochen wird. Und das ist auf jeden Fall auch ein Gefühl, was sie sehr bestimmt. Also es fühlt sich gleichzeitig spezifisch an, aber auch offen und universell genug, dass es halt eben nicht ein queerer Problemfilm ist.
Es ist halt eben eine unerreichbare Liebe, ne? Das ist halt so, glaube ich, der Faktor, der da so drunter liegt. Diese Schwärmerei, diese Träumerei, der Film heißt ja auch Träume, für eine andere Person, die eigentlich nicht erreichbar ist, in diesem Fall halt eben die Lehrerin. Und was ich halt so faszinierend finde, ist eben, wir haben zunächst einmal diese Geschichte, die eben auch in ihren Worten aus dem Off erzählt wird, in ihrem Text, den sie da geschrieben hat und das dann halt eben bebildert. Der endet an einem gewissen Punkt auch, dieser Text, also wir wissen noch nicht genau am Anfang, wie die Geschichte ausgegangen ist quasi, auch wenn sie hier aus der Gegenwart heraus erzählt wird und schon ein Jahr zurückliegt. Also diese Geschichte, die beschäftigt sie halt eben immer noch und treibt sie halt eben dazu, sie aufzuschreiben. Aber wir erleben dann halt eben auch zunächst einmal die Großmutter, die den Text bekommt zum Lesen, weil Johanne ihn einfach rauslassen muss und jemand anders auch geben muss. Und ja, gegen den Wunsch quasi von Johanne gibt die Großmutter den Text dann eben auch ihrer Mutter zum Lesen. Und das weckt in den beiden zunächst einmal natürlich in der Mutter so eine gewisse Sorge, dass da mehr passiert ist, dass es da halt irgendwie doch zu einer übergriffigen Handlung halt irgendwo auch kam. Wir wissen auch noch nicht genau, wie es ausgeht. Also definitiv ist das hier, steht das durchaus auch im Raum, diese Angst. Aber dann beim zweiten Lesen und auch beim näher darüber nachdenken und wie sich der Text dann und die Worte vor allen Dingen von Johanne, diese ehrlichen Worte eines Teenagers, dann so in den Organismus von den beiden halt auch irgendwie so langsam reinarbeiten, merkt man halt eben auch, dass es in ihnen Gefühle und Sehnsüchte halt weckt, die ja unbefriedigt sind, die da schlummern irgendwo, ne?
Ja, das auf jeden Fall auch. Also, und man merkt auch bei der Großmutter, die selber Autorin ist, als sie über den Text später mit ihrer Verlegerin spricht, die den auch gut findet, dass halt so auch so ein bisschen Neid drin ist, sowohl über die verlorenen Chancen, die sie halt eben nicht genutzt hat, eine Liebe zu haben in ihrem Leben, als auch ein bisschen über die Resonanz, die Enkelin dann plötzlich hat, so mit so einem Ding, was gar nicht zur Veröffentlichung geschrieben wurde. Also da sind durchaus komplexe Figuren drin und alle sind im Grunde auch unreliable Narrator. Also die Figuren bringen alle ihre eigene Perspektive ein und wir kriegen es halt zwar in Bildern mit, aber haben halt immer das Voice-Over und das ist immer geprägt durch die Figur, die halt gerade spricht und damit ja, wissen wir halt auch nicht, ob es da jetzt eine ganz klare Wahrheit gibt, sondern wir erleben halt immer, wie sich's angefühlt hat oder wie es halt im Nachhinein gerechtfertigt und erklärt wird.
Mhm, ganz genau. Das finde ich, fasst der Film auch in ganz tolle Bilder, die ja einen einfach nachvollziehbar machen, wie es sich angefühlt hat.
Ja, ich war da auch wirklich beeindruckt von der Kameraarbeit, die ja nicht ist wie die aus der vorherigen Eintrag in diese Trilogie. Also bei Liebe war es halt oft sehr statisch und sehr Gesprächen folgend. Und Cecile Simage, die Kamerafrau hier, hat auf jeden Fall für Dreams ja eine Traumsprache auf jeden Fall gefunden, wo halt Objekte und Architektur nochmal viel mehr einfließen, auf eine andere Weise gezeigt werden und eben ja eine Traumqualität kriegen, ob das eben Licht ist, das durch irgendwelche Brücken fällt oder Treppenhäuser oder Nebel, der da in Oslo aufzieht, das wird alles sehr schön eingefangen, genau wie halt auch so eine warme, cozy Lichtstimmung, wenn halt sie stricken, weil Johanne und Johanna ja sozusagen haben als gemeinsame Aktivität das Stricken, was Johanna auch nur aufgreift, um ihrer Lehrerin nahe zu sein, aber das kriegt halt auch eben so ein eigenes Bild, wo eben man das Gefühl hat, dass man auch dieses textile Material mitfühlt.
Und so eine warme Aura, ne? Ist genau. Echt toll. Ja. Also das fand ich auch wirklich bemerkenswert, wie er das macht, der Film halt eben, das halt eben auch in Bilder umzusetzen, diese Emotionen, diese Gefühle. Und dann darüber hinaus ist es hier halt eben nicht ganz so offensichtlich wie bei Liebe, aber es ist halt eben auch wieder ein Oslo-Film. Ne? Es geht halt auch hier wieder um verschiedene Stadtteile und um verschiedene soziale Schichten.
Ja, und es geht auch wieder eben um die Gegenwartsgesellschaft. Ich habe schon gesagt, die sexpositive Gegenwart ist etwas, was in all diesen Oslo-Filmen ja eine Rolle spielt. Das ist halt nicht um irgendwie vergangene Moralvorstellungen oder Klischees geht, sondern eben, wie ist es jetzt gerade? Wie reden Leute gerade tatsächlich? Wie denken Menschen über verschiedene Themen? Und da kriegt man eben ja eine sehr europäische, sehr progressive Sicht auf das Ganze mit, ohne dass es halt komplett verklärt wird, weil man kann eben auch durchaus in die ganze Geschichte, wenn man jetzt eine Metaebene reinziehen will, auch hineinlesen, dass es durchaus um Kommodifizierung von eben jugendlicher Liebe und eben dieser Energie, dass das halt auch etwas ist, was nicht umsonst so oft in Filmen vorkommt, weil es so eine Triebfeder ist, auf die sich alle projizieren können. Und das erleben wir hier auch mit diesem sehr privaten Text, der eigentlich eben zur Verarbeitung geschrieben wurde und um eben speziell was auszudrücken, wo dann eben auch Erwachsene plötzlich einen Bezug für sich und ihr eigenes Leben herstellen. Das ist ja wie viele dieser Filme, zu dem, also im Grunde dieses Genres, zu dem ja, Träume auch gehört, ja, funktionieren.
Mhm. Und es ist wieder einfach unglaublich gut geschrieben. Das war ja schon bei Liebe so, da waren die Dialoge halt wirklich auch schon toll. Hier sind es in weiten Strecken dann wirklich Monologe, aber man merkt halt einfach, dass Dag Johan Haugerud Schriftsteller ist. Der hat ja auch schon ein paar Bücher geschrieben und das ist halt wirklich ziemlich ausgefeilt verfasst auf der einen Seite, wirkt aber trotzdem nicht unrealistisch und hochgestochen irgendwie.
Nee, und die Charakter wirken wie das Alter, das sie haben. Also die Oma wirkt wie eine Oma und das jugendliche Mädchen wirkt wie ein jugendliches Mädchen.
Ja, was auch an den tollen Schauspielerinnen liegt, wirklich. Gerade hier sind es ja wirklich drei Schauspielerinnen. Der Vater ist ja nicht existent.
Ja, genau.
Männer sind komplett nicht existent eigentlich.
Insgesamt sind Männer sehr wenig präsent im Film. Es gibt halt einige wenige, die dann immer in den Hintergrund rücken, weil irgendwas anderes wichtiger ist.
Im nächsten Film wird es anders, so viel kann ich euch schon mal versprechen, denn bei Sehnsucht begleiten wir dann gerade zwei Männer und ihre sexuelle Orientierungslosigkeit so ein Stück weit. Da könnt ihr gespannt drauf sein. Am 22. Mai kommt dann Sehnsucht bei uns in die Kinos, der dritte und damit auch letzte Teil dieser drei Oslo-Stories von Dag Johan Haugerud. Wie gesagt, lasst euch nicht in irgendeiner Form davon beeinflussen. Wenn ihr jetzt Liebe noch nicht gesehen habt, dann könnt ihr den auch später nachholen. Da solltet ihr hingehen, ne?
Ja, absolute Empfehlung. Die Filme fühlen sich auch alle unterschiedlich an und ich denke, es lohnt sich, den alleine zu gucken, wenn er jetzt für euch interessant geklungen hat. Und wie sich das Ganze als Trilogie liest, können wir vielleicht am 22. Mai, wenn die Zeit es erlaubt, drüber sprechen.
Ja, ganz genau. Da sollten wir auf jeden Fall nochmal drüber reden. Oslo Stories, Träume sehen ab dieser Woche. Lieben Dank.
Der Soundtrack des Monats.
Hilf der Polizei! Das ist unser Wahlspruch.
Wahr gesprochen, Robin.
Filmstarts der Woche.
Die Berlinale ist so ein kleiner roter Faden in dieser Woche. Wir hatten ja schon über Träume gesprochen, den Gewinner des Goldenen Bären. Auf der Berlinale in diesem Jahr hatte auch ein weiterer Film seine Premiere, dessen Vorgängerfilm quasi auch auf der Berlinale seine Premiere hatte, nämlich Berlin Alexanderplatz von Burhan Kurbani. Eine wirklich sehr, sehr ja, mitreißende, auch schon 2,5-stündige Neubearbeitung des Stoffes von Alfred Döblin. Und hier haben wir es jetzt zu tun bei Kein Tier so wild wieder mit einer Neubearbeitung eines klassischen Stoffs.
In der Tat, wir haben es mit Richard III., dem Shakespeare-Stück zu tun, das in ein Berlin von ja, arabischen Gangsterclans versetzt wird, die dennoch York und Lancaster heißen und in bitterer Fehde miteinander liegen. Und da ist unser Richard Stand-in Rashida, eine junge Anwältin, die ja von ihrem Clan nicht geschätzt wird, aber dann vor Gericht doch Erfolge erzielt und in sich den Plan fasst, an die Spitze aufzusteigen, trotz aller Zurückweisungen und die Herrschaft über die Berliner Unterwelt an sich zu reißen. Und wie das Stück so geht, verfolgen wir sie dabei, wie ihr mit Gewalt und Intrigen ja dieses gelingt. Sie steigt auf in der Berliner Unterwelt und bewegt sich dabei eben in einer ja, Ästhetik, die zwischen sehr theatergeprägten Sets und Make-ups und Hip-Hop-Video hin und her meandert. Die Sprache ist komplett überhöht und ja, kommt eben aus deutschen Shakespeare-Übersetzungen, wobei anders als damals bei Baz Luhrmanns Romeo und Julia hier auch weitere Texte hinzugedichtet wurden. Doch da werden eben Issues der Gegenwart wie Fluchterfahrungen oder Sexismus halt in Worte gefasst, die uns an Shakespeare erinnern und sich nahtlos in den Originaltext von Richard III. Einfügen. Und ja, ich hatte Freude daran, diesen Film zu sehen. Es ist ein High-Concept-Film, man muss Bock auf das Konzept haben. Dann ist es aber auch ja, unterhaltsam, finde ich. Also gut gefilmt, die überhöhten Sets, die überhöhte Sprache funktioniert für mich. Es hat was Theatriges, aber es ist auch jetzt nicht, als wäre da eine Bühne abgefilmt worden, sondern es bietet visuell einiges, schöne Bilder und Kender Maidan, die Hauptdarstellerin, macht ja ihren Job sehr, sehr gut und das ist ja auch notwendig, wenn man so eine zentrale Hauptrolle hat, die alles tragen muss und ja, es ist jetzt kein Film, der mir jetzt wirklich viel Neues über Bandenkriminalität oder Shakespeare gesagt hat, wobei die Interpretation von Richard als eben eine Frau mit Fluchterfahrung, wo praktisch die Marginalisierung der Buckel ist und als das andere sie markiert, ist natürlich eine Interpretation, die man wagen kann und die auch ja in sich geschlossen funktioniert. Also in diesem Setting ist das alles sehr verständlich und ich hatte nie das Gefühl, dass der Film auf irgendwen herabblickt. Also weder ist es so, ach ja, jetzt bringen wir den jungen Leuten mal Shakespeare nahe, noch ist es halt so, ach ja, Shakespeare langweilig, wir ballern da mal Hip-Hop drauf. Mhm. Oder also es ist ein Film, der durchaus seine beiden Themenkomplexe ernst nimmt und ernst genug nimmt, dass der Film eben, obwohl es eigentlich ja, ich würde mal sagen, anspruchsvoller Quatsch ist, auf eine Art diese Zusammenführung in sich geschlossen ist und sich nie anfühlt, als wäre es eine Parodie oder als würden die Figuren das nicht in diesem Moment fühlen oder die Kamera, sondern es ist eben ein Film, der sein Konzept umzusetzen bereit ist und das konsequent tut und dabei unterhaltsam war im Ansehen.
Mhm. Ich habe noch so ein bisschen Respekt, muss ich sagen. Zum einen vor den 142 Minuten, zum anderen vor der von dir bereits ja angesprochenen Theaterhaftigkeit, die mir so gar nicht liegt, ja. Muss ich sagen. Also so dieses Überstilisierte quasi. Ich meine, das hatte Berlin-Alexanderplatz auch schon in Ansätzen, aber es war halt trotzdem immer noch mehr Film, glaube ich, als es jetzt hier der Fall ist. Hast du Berlin-Alexanderplatz gesehen?
Ich habe nur Fassbänder Berlin-Alexanderplatz gesehen.
Ja, nee, ich meine schon die Interpretation nee. Von Burhan Kolbani, genau.
Nee, habe ich leider bisher nicht.
Das war also auf jeden Fall sehenswert, aber auch schon, ich meine, der war auch schon stilisiert und hatte auch schon viele Innenräume, wenn ich so will, und halt irgendwie so Sets quasi inszeniert. Ich versuch's, glaube ich, mal mit Kein Tier so wild. Kann man ja nichts falsch machen.
Ja, das würde ich sagen. Ne? Gib eine Chance, wenn du Interesse hast, aber es ist ein Film, der überhöht und theaterhaft ist. Und wenn man da nicht gut mit umgehen kann, dann wird der Film wahrscheinlich weniger Spaß machen, als wenn man das bereit ist zu umarmen.
Okay, alles klar. Ihr wisst Bescheid, Kein Tier so wild ist ab dieser Woche in den Kinos zu sehen. Danke dir. Ja, und dann lass uns noch über Balkonette reden, einen Film, der im Französischen eigentlich Les Femmes du Balcon heißt, also die Frauen vom Balkon quasi, und eigentlich eher einen, ich hatte eigentlich mehr an eine Komödie gedacht, als ich ihn mir angeschaut habe. Das kehrt sich allerdings dann doch relativ schnell um. Am Anfang ist das alles noch so ein bisschen schwarzhumorig und pointiert, finde ich. Gerade wenn man halt eben auch die Geschichte der Nachbarin am Anfang hier präsentiert bekommt, die von ihrem Mann quasi dort drangsaliert wird. Also es ist hier häusliche Gewalt im Spiel und die Frau, die einfach keine Lust mehr hat. Und es kommt dann zum Tod des Ehemanns auf dem Balkon und dann blendet diese Kamera quasi rüber ins den Nebenraum und dann ist auch leider Gottes für den Rest des Films auch irgendwie keinerlei Rede mehr von dieser Nachbarin.
Sie taucht immer wieder am Rande auf.
Ja, aber so richtig fand ich das ein bisschen schade, muss ich sagen. Ich hätte mir lieber die Geschichte angeguckt, als das, was dann folgt. Aber gut.
Es geht nicht um sie, sondern es geht um universelle Erfahrung. Also einfach auch um den potenziellen Zusehenden eine Inhaltswarnung mitzugeben, dass Balkonettes ist im Rape-Revenge-Genre zumindest zum Teil verwurzelt. Und geht halt auch geht um sexuelle Gewalt, es geht um unfreiwillige Schwangerschaft. Also es sind harte Themen, die eben mit einem absurden Blick versucht werden anzugehen, zu behandeln. Und es ist auf jeden Fall ein Film dieses Genres, das ja in den letzten Jahren auch eine Art Renaissance erlebt, würde ich sagen. Eben viel von weiblichen Regisseurinnen, auch in diesem Fall. Und in diesem Fall eben nicht nur nach MeToo, sondern auch nach dem Pellicot-Prozess in Frankreich spielt und diesen Vibe einzufangen versucht von dem Umgang mit Rape Culture und wie Scham die Seiten wechseln sollte. Also es hat auf jeden Fall ein Metathema, aber das Ganze wird eben schon als eine als ein absurdes Erlebnis inszeniert. Also viel Stilmittel von Komödie, auch wenn einem oft halt auch eher Ekel oder Schrecken befällt in einigen der Momente. Und es geht um drei Freundinnen, die eben im Hochsommer in einer Hitzewelle, auf einem Balkon sitzen und sie in die Nachbarschaft schauen. Eine von ihnen ist Camgirl, eine ist werdende Autorin. Und eine ist halt hauptsächlich verheiratet und in Panik. Das sind so die drei, die sich da treffen. Und dann kommt es dazu, dass sie zum Nachbar rübergehen, feiern. dann stellt sich heraus, dass dieser Nachbar eben kein guter Mensch ist. Eine von ihnen erlebt sexuelle Gewalt und dieser Nachbar kommt zu Tode und plötzlich müssen sie im Grunde eine Leiche loswerden im Hochsommer, während alle Leute von ihren Balkonen herunterschauen. Und es ist ein Film, der durchaus auch mit dem Konzept Voyeurismus viel arbeitet und dessen Grenzen auslotet.
Hm. Ja, ich war noch bis zum gewissen Punkt, war ich auch wirklich noch mit dabei, so muss ich sagen. Es ist aber für mich wirklich ein Wechselbad der Gefühle gewesen, so, so sehr ich am Anfang irgendwie dieses Überdrehte durchaus noch geschätzt habe, wird es dann doch für mich halt irgendwie immer mehr so ein bisschen das Problem, dass der Film so die Klischees, die er auch vorführen will, zu einem gewissen Maße, dann hier doch irgendwo, also die Figuren sind halt irgendwo dann doch klischeehafter, als man es sich wünschen würde, finde ich. Also es ist auch das Verhalten dieser drei, die reiten sich dann da halt immer mehr rein und dann, ja, übertreibt der Film es dann auch schon mal gerne halt irgendwo mit dem Ekel oder mit halt irgendwo, ja, ne, dem der Grenzüberschreitung in Anführungszeichen, die wirkt für mich dann aber auch nicht mehr so richtig pointiert. Also ich habe so ein bisschen meine Probleme gehabt, merkt man vielleicht. Ja. Es hat mich so an den besten Momenten erinnert an die frühen überdrehten Filme von Pedro Almodóvar, ne? Also die ja auch so ein bisschen hysterischer sind teilweise und ein bisschen abgefahrener und auch in Richtung Genrefilm halt gehen. Aber was so richtig kam es für mich nicht zusammen. Wir haben es hier mit der zweiten Regiearbeit von Noémie Merlant zu tun, die ja eigentlich auch als Schauspielerin bekannt ist und auch hier spielt. Sie stand auch schon vor der Kamera von Céline Sciamma für Porträt einer jungen Frau in Flammen. Und dann haben die beiden wohl offensichtlich so gut harmoniert, dass sie gemeinsam dann halt eben jetzt an diesem Film gearbeitet haben. Und ja, was da so zusammengekommen ist, rausgekommen ist bei der ganzen Sache, ist für mich so ein bisschen unausgegoren.
Ich finde es sehr stilsicher. Also es gibt Momente, wo man sagen kann, es ist geschmacklos. Und ich werfe auch niemandem vor, der oder die diesen Film deswegen nicht sehen will oder der Geschmack verdorben wird davon. Aber mich hat der Film nicht verloren, auch in seinen härteren oder auch alberneren Momenten. Das ist ja es gibt ja beide Extreme und in beiden hat er mich nicht verloren. Ich möchte auch da noch einmal Evgenia Alexandrova, die Kamerafrau, hervorheben, die eben sehr bewusst, sehr selten Male Gaze klassische Aufnahmen anwendet, sondern eben Female Gaze versucht reinzubringen und da ja sehr, sehr viele verschiedene Kameramittel einsetzt, von eben einer immer auf dem Gesicht bleibenden Handheld-Kamera zu Drohnenaufnahmen, die diese Voyeurismus-Stimmung einfangen innerhalb dieses Stadtviertels, bis dann eben hin zu diegetischen Webcam-Aufnahmen von eben dem Camgirl. Und da habe ich viel draus gezogen aus eben der Umsetzung mit der Kamera, der Ausstattung, dem Kostüm, dem Spiel der Darstellerin und eben den Vibes. Also vieles fühlte sich nicht real an, was da passiert oder auch überhöht. Aber es fühlte sich oft echt an in der Resonanz, die da drin ist und im Vibe, den es insgesamt rüberbringen soll. Aber ich für mich ist es vielleicht auch ein Film, wo ich das Ganze in seinem sowohl Ansatz als auch wie es sich dann am Ende schließt und was bei mir geblieben ist, besser finde als viele der Einzelteile. Also ich finde den Film insgesamt besser als viele der Szenen, die da drin sind. Aber ich glaube, das ist ein Film, den man kontrovers sehen kann, der auch, weiß ich nicht, vielleicht möchte ich auch gar nicht alle Leute erreichen.
Nee, das bestimmt nicht. Auch wenn er halt eben in Cannes lief sogar tatsächlich, ne, irgendwie und dort auch versucht hat, ein großes Publikum zu erreichen. Aber gut, das, was man auf jeden Fall diesem Film sehr zugute halten kann, ist die Tatsache, dass hier weitestgehend vor der Kamera und vor allen Dingen halt eben auch hinter der Kamera fast ausschließlich Frauen beschäftigt waren und tätig sind und halt eben dem Film auch seine künstlerische Handschrift verliehen haben. Also das in jedem Fall auch immer noch ein Novum, und das hat man sich hier auch wirklich so auf die Fahne geschrieben, dass das halt umzusetzen, und das ist auf jeden Fall lobenswert, finde ich.
Ja.
Ja. Deswegen also gebt Balkonett eine Chance. Les Femmes au Balcon heißt der Film im Original, und er ist jetzt ab dieser Woche zu sehen in den Kinos. Danke dir, liebe Jasmin.
Sehr gerne.
Und wir machen dann gleich mit was anderem weiter. Ja, vorher hat aber auch Flo noch was zu sagen zu Balkonett.
Ja, ich habe jetzt nicht mehr so viel hinzuzufügen. Ich bin tatsächlich irgendwo zwischen euch. Ich bin auf jeden Fall, glaube ich, näher an Jasmin. Ich fand es nämlich auch ziemlich gut. Mhm. Ich war überrascht, was es für eine Art von Film ist, und war zwischendurch schon fast geneigt, ihn auch Richtung Horror zu drücken, durch auch teilweise Stilmittel etc., die benutzt werden, und fand das durchaus erfrischend, auch das so zu sehen. Und würde den deswegen auch Leuten, die Lust auf Genrefilme oder sowas haben, durchaus ans Herz legen, da mal reinzuschauen.
Na schön, dann macht das. Schaut ihn euch an. Ja, ihr habt's gehört. Ihr wisst, worauf ihr euch einlasst, in jedem Fall. Und ihr wisst auch darauf, wer aufmerksam zugehört hat, worauf ihr euch einlasst, wenn ihr das hier hört.
Der Soundtrack des Monats.
Nämlich den Soundtrack zu Sinners, beziehungsweise Blood and Sinners. Ja, wir haben hier eine Seance mit James Blake und dem Soundtrack-Künstler Ludwig Göransson, der den ganzen Soundtrack mit begleitet hat, aber hier halt eben auch mit dem britischen Sänger James Blake zusammen. Seance aus Sinners.
Wer hat Angst? Ja, wer hat Angst? Whoa, 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 ja, wer hat Angst?
Wir müssen sofort raus hier.
Der Flo hat keine Angst, der stellt sich allem, und so auch das in dieser Woche. Screamboat from the makers of Terrifier.
Ich weiß gar nicht, wer daran beteiligt war.
Ahnung, aber es kommt ja in dem gleichen Fahrwasser quasi.
Ja, also ich glaube, es ist eher Richtung Winnie Pooh, Blood and Honey, und wir müssen hier raus, ist auch tatsächlich relativ treffend. Das denken nämlich die Leute, die aufs Screamboat gehen, beziehungsweise da auf die Staten Island Fair. Screamboat ist, wie ihr gerade gehört habt, im Zuge von Winnie Pooh, Blood and Honey. Es geht darum, dass hier Leute Steamboat Willie genommen haben, die Vorversion von Mickey Mouse, die nämlich jetzt auch Public Domain ist, deswegen kann damit jeder seinen Schabernack treiben, und in dem Fall hat man eben einen Horrorfilm draus gemacht. Wir kriegen hier auch noch Bambi und andere Disney-Figuren als Horrorfilme. Hier haben wir jetzt eben New York, eine angehende Modedesignerin möchte auf die Staten Island Ferry. Es ist eigentlich auch zu neblig, aber der Kapitän sagt, ich habe keinen Bock mehr auf dem alten Rostschiff hier, weil es das älteste aus dem Kader ist. Bla bla, sie gehen da drauf, und dann kommt natürlich die wütende Maus. In dem Fall eben ist, Willy. Er wird auch Willy genannt. Gespielt von, deswegen hatte ich nämlich tatsächlich Bock, der einen Person, die auch an Terrifier beteiligt war, David Howard Thornton, der dort den fantastisch Art the Clown spielt und der halt auch tatsächlich einfach schauspielern kann und Pantomime kann vor allen Dingen, deswegen sehr gut passt. Der trägt ein riesiges Mickey Mouse Kostüm basically, und alles an ihm ist irgendwie versteckt, und dann ist das digital immer geschrumpft und hat aber in jeder Szene gefühlt eine andere Größe, und man kriegt überhaupt nichts mit von dem, was David Howard Thornton eigentlich kann. Und da sind wir schon beim ersten Negativpunkt. Dann ja, also ich weiß auch nicht, um das Pflaster abzureißen, ihr könnt euch auch einfach sparen. Ich weiß nicht, haben wir Freikarten, Lars?
Nein.
Gut, dann gibt's auch keinen Grund zu sagen, gewinnt Freikarten und geht damit rein. Guckt es euch, wenn ihr wirklich ganz viel Bock habt, guckt es euch an, wenn ihr es irgendwo anders guckt. Es tut mir einfach weh, eigentlich Leuten zu sagen, geht nicht ins Kino, aber ich kann das nicht guten Gewissens hier Leuten sagen, geht mal ins Kino, gebt dafür Geld aus, weil es halt echt kein guter Film ist. Also das Lustigste am Film ist dann irgendwie noch, wenn eine nervige Truppe von Frauen, die glaube ich Junggesellenabschied machen oder sowas, da hinkommen und die halt alle irgendwie Kleider anhaben wie Disney-Prinzessinnen. Und ja, ab und zu ist es halbwegs anständig brutal, und das ist auch das halbwegs unterhaltsamste, aber trotzdem hat der Film einfach dann das irgendwie ein Pacing-Problem, weil ich habe so auf die Uhr geguckt und war so, bei der Hälfte des Films dachte ich so, oh, bis hierhin hat er Gas gegeben, und auf einmal drückt er so auf die Bremse, und weil der ist halt auch noch 100 Minuten lang, 102 Minuten, und ich habe irgendwie das Gefühl, da können doch 80 Minuten nur lang sein, dann wäre es irgendwie erträglicher, aber er sieht halt wirklich auch richtig billig aus. Mhm. Das hilft, also die Effekte sind okay-ish, sag ich mal. So, dass, also auch auf einem Level, wo ich halt sagen würde, ich kann bei der Art von Film genügend Augen zudrücken, dass ich das durchgehen lasse. Aber wenn die da teilweise an dieser, auf dieser Fähre stehen und du wirklich so siehst, dass hier gefühlt einfach, ich weiß nicht mal, ob es ein Green ist oder einfach nur eine Tapete, wo halt irgendwie Lichter dahinter sind, damit es ein bisschen blinkt in der Stadt. Mhm. So sieht das aus teilweise. Und wie gesagt, die Maus ist im Gefühl jeder Szene anders groß irgendwie. Immer wenn du denkst, ah, jetzt sieht man die mal und kriegt man was mit. Nee, ja, sympathisch ist auch keiner irgendwie so richtig. Ich habe das Gefühl, Schauspielerei, weiß ich nicht, haben vielleicht alle mal eine Schauspielschule von außen gesehen. Ja, also ich müsste lügen, wenn ich sagen würde, ich habe dieses Jahr, das ist der schlechteste Film, den ich dieses Jahr gesehen habe. Ich habe dieses Jahr schon schlechteres Zeug geguckt. Aber wenn ich dran denke, dass hier Leute Geld für ausgeben, da tut es mir dann doch ein bisschen weh.
Tja.
Und tut es mir leid, dass ich dann nicht sagen kann, guckt euch das an oder sowas. Macht euch wenigstens mit Leuten einen schönen Abend, weil ich glaube auch dafür, nee. Es tut mir leid, Lars.
Das Plakat ist ja ganz schick, das könnt ihr auch gewinnen am Ende der Sendung hier. Ja. Und das sehen könnt ihr Screamboat ab dieser Woche, wenn ihr denn unbedingt wollt. Danke dir und ich hoffe mal, dass die Lisa ein besseres Kinoerlebnis hatte mit dem Film, den sie gesehen hat in dieser Woche.
Hallo ihr Lieben, hier ist Lisa und ich habe mir für euch Wenn das Licht zerbricht angeschaut. Das ist der neue Film vom isländischen Regisseur Runar Runarsson. Und dieser Regisseur ist tatsächlich dafür bekannt, dass er wohl der meist awardete Regisseur für Kurzfilme weltweit ist. Der hat über 90 Awards für seine Kurzfilme schon eingestrichen. Und er macht jetzt so seit 2015, also seit 10 Jahren auch Langformfilme. Und Wenn das Licht zerbricht, ist jetzt einer davon. Der ist letztes Jahr in Island erschienen und kommt jetzt auch bei uns auf die Leinwand. Der Film ist knapp 80 Minuten lang und handelt von der jungen Una, die einen Geliebten hat, eine neue Beziehung, würde ich sagen, die sie aber noch geheim halten muss mit Diddy, weil Diddy ist noch in einer Beziehung mit Clara. Und die beiden entscheiden aber, dass er sich von Clara trennen wird und sie dann fest zusammen sind und diese Heimlichtuerei eben auch aufhört. Sie ist wirklich über beide Ohren verliebt. Also man merkt auch wirklich, dass dieses Paar eine ganz, ganz enge Bindung und Zuneigung zueinander hat. Sie sind am Anfang am Meer, gehen dann zu Diddy nach Hause und verbringen da den Abend eben noch zusammen. Und am nächsten Morgen fährt Diddy sehr früh zum Flughafen, um eben, also er führt eine Fernbeziehung mit Clara, die auf einer Insel bei Island wohnt scheinbar. Und der scheint auch mit ihr aufgewachsen zu sein. Das kommt dann im Verlauf des Filmes raus. Und er fährt dorthin. Und Una wacht alleine auf und fährt zu ihrer Universität, wo sie Performance Art studiert. Und im Laufe des Morgens erfährt sie, dass es einen Unfall gab in einem Tunnel, einen ziemlich großen Unfall. Also dieser Tunnel wurde von einem Feuerball erfasst. Und im Verlaufe der Geschichte stellt sich dann eben heraus, dass Diddy auch dort gestorben ist. Das ist jetzt auch kein Spoiler, also das ist sehr offensichtlich, dass das darauf hinausgehen wird. Und sie trauert dann zusammen mit Diddys Freunden und auch Clara, die dann schnell kommt und den nächsten Flug von ihrer Insel runtergenommen hat, die aber auch überhaupt nichts von Una wusste und offensichtlich auch wirklich gar nicht damit gerechnet hat, dass Diddy mit ihr Schluss machen würde. Und das sind dann am Ende, ich glaube, 6 Freunde, die zusammen diesen Todesfall in ihrer Mitte verarbeiten müssen. Una ist da natürlich in einer sehr besonderen Stellung. Clara kennt sie beispielsweise noch gar nicht. Sie versucht irgendwie heimlich zu trauern. Das ist ein hartes Stück Tobak, ehrlicherweise. Also ich habe mit ihr absolut mitgefühlt. Das war eine sehr, sehr vertrackte Situation, in der sich dieses noch sehr junge Mädchen auch befunden, diese sehr junge Frau befunden hat. Also ich glaube, sie soll vielleicht so Anfang 20 maximal sein. Und diese Trauer zieht sich einfach durch den Film. Also es ist wirklich vom Abend des Tages, wo sie mit Diddy noch am Meer sitzt, bis zum Abend des nächsten Tages, wo Diddy dann tot ist. Also dieser Film erstreckt sich auch nur über einen Tag und er ist unfassbar gut gespielt. Die junge Schauspielerin Eileen Hull, die ich persönlich jetzt auch noch gar nicht kenne, macht das richtig, richtig gut. Also man hat wirklich das Gefühl, dass die Mimik wirklich jede Emotion von ihr ausdrückt, auch wenn sie gar nichts sagt, auch wenn sie nicht weint, auch wenn sie einfach nur stoisch dasteht. Und am Anfang zeichnet sich die Sorge auf ihrem Gesicht total ab. Also sie kann ihr Gesicht so stark verändern, dass es in manchen Momenten noch ganz jung aussieht, in anderen Momenten dann ganz, ganz alt. Und ich fand das unfassbar faszinierend. Es ist ein sehr, sehr trauriger, sehr tragischer Film, aber auch ein sehr schöner Film, der irgendwie auch Hoffnung gibt, dass das Leben eben weitergeht nach so einem tragischen Unfall. Und ja, dass es vor allen Dingen ganz wichtig ist, sich gegenseitig Halt zu geben in so schweren Zeiten und aufeinander zu achten. Und ja, also mich hat der Film komplett mitgenommen. Er erzählt wirklich jetzt keine komplexe Story in dem Sinne. Es ist eine Geschichte über Trauer. Sie zieht sich über einen Tag. Und ja, wer darauf Lust hat, also Lust, wer sich davon bewegen lassen möchte, dem würde ich diesen Film wirklich sehr ans Herz legen. Der ist auch sehr, sehr schön gemacht. Also ich fand die Kameraarbeit ganz toll. Es wird ganz viel mit Licht auch gespielt. Die Performance-Art, die sie ja studiert, die sie zusammen auch mit Diddy studiert hat und seinem Mitbewohner Gunny, die wird auch sehr gut in diesen Film mit einbezogen. Und tatsächlich hat mir der Film auch noch eine Performance-Art näher gebracht und wie viel der bewegt und also wie viel Performance-Art bewegen kann und eben auch zum Nachdenken und zum Fühlen anregen kann. Insofern, wenn das Licht zerbricht, wirklich aus meiner Perspektive für das, was es ist, 10 von 10 Punkten. Ich fand den unfassbar schön und ja, würde jedem ans Herz legen. Es ist auch ein kurzer Film, für diesen kurzen Film dann doch ins Kino zu gehen. Und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß damit.
Ach toll, das klingt doch wirklich gut und das klingt doch fast nach einem Filmstart der Woche. Also freut mich halt vor allen Dingen, dass auch auf das skandinavische Kino weiterhin Verlass ist. Und ja, hier in diesem Fall ein Film aus Island, Holland, Kroatien noch als Frankreich und noch als Co-Produktionsstätten und zu sehen ist, wenn das Licht zerbricht, ab dieser Woche in den Kinos. Schaut ihn euch an, er läuft im Kino und auch im Originalton. Und ich habe jetzt hier den Gin sitzen. Hi, grüß dich.
Hallo.
Hallo. Du hast dir die beiden Filme in dieser Woche angeschaut, die so, so mittleres Multiplex-Blockbuster-Kategorie Sujet sind irgendwie in dieser Woche zwei Genre-Filme.
Ja, kann ja. Man so sagen.
Ich genau.
Habe beide gegen meinen Willen geguckt in der Sneak, aber das heißt ja erstmal nichts.
Ja, genau.
Ich habe mir nicht ausgesucht, die zu gucken, aber das heißt ja erstmal nichts. Das kann ja trotzdem gut gewesen sein.
Ja, womit magst du anfangen?
Ich würde sagen, wir fangen mal mit Last Breath an.
Gerne, das ist auch der, den ich mich mehr gefreut habe, muss ich sagen.
Ja, den fand ich auch besser von beiden, muss ich sagen. Ist von Alex Parkinson, der 2019 schon eine Doku gemacht hat, die auch Last Breath hieß. Da ging es um genau das Thema, weil es basiert auf einem realen Ding, was passiert ist. Nämlich ist quasi eine Gruppe von Tauchern, soll auf den Grund der Nordsee tauchen, um dort ein Tiefseekabel zu reparieren. Und es läuft aber nicht so ganz, wie es laufen soll. Wie man sich vielleicht auch denken kann beim Titel Last Breath. Und ja, die müssen eben dann, also es ist ein Unwetter und es wird, die werden weggetrieben und ein Kabel reißt und einer bleibt eben auf dem Boden. So viel kann man vielleicht schon mal sagen. Und ich meine, es ist eine reale Geschichte, das heißt, man könnte auch schon wissen, was passiert und sowas, aber ich werde jetzt trotzdem mal noch nicht alles jetzt vorwegnehmen, falls Leute, die das nicht mitbekommen haben,
bitte nicht,
trotzdem das gucken wollen, ohne, weil ich kannte die Story vorher noch nicht. Und deswegen war es, glaube ich, auch ein bisschen spannender. Auch generell extrem spannend, der Film, fand ich.
Mhm.
Gerade im Kino. Also der ganze Sound und dieses ganze solche, also Filme, in denen es quasi wirklich um so Sekunden geht und um, wir müssen jetzt das machen und so wie es geschossen ist, so wie es gedreht ist, ja. war das auch wirklich sehr, da war ich auf jeden Fall, also ich hätte nicht gedacht, dass mich das so quasi von der Spannung her so sehr packt, aber hat es dann doch. Und es war echt krass, auch alle, mit denen ich da war und eigentlich das ganze Kino war, man hat gemerkt, wie alle angespannt sind und die ganze Zeit irgendwie, hoffentlich geht alles gut aus.
Ja, das ist ja schon mal viel wert auf jeden Fall.
Allein deswegen würde ich dem schon eine Empfehlung aussprechen.
Ich gucke ja einfach Woody Harrelson unheimlich gerne, ja, immer.
Das
immer,
auch.
Ne?
Das,
also
das
selbst
ein
Triangle
auch.
Of Sadness war ja für mich das Highlight. Also,
ja, obwohl du den nicht mochtest.
Ja, aber das war definitiv
der ist
das
wirklich,
Highlight.
Der ist immer, ich finde, der liefert immer ab. Der ist jetzt hier zusammen mit Simu Liu und mit Finn Cole. Finn Cole ist eigentlich so mehr die Hauptrolle, weil das eben der ist, der in Schwierigkeiten geraten ist. Den kennt man vielleicht aus, also ich kannte den aus Peaky Blinders, der Serie. Da spielt er auch Finn, glaube ich, Finn Shelby. Und der macht das auch auf jeden Fall gut. Woody Harrelson ist auch gut, aber der hat gar nicht so eine große, also gar nicht so viel zu tun, finde ich. Da war ich fast dann noch so ein bisschen so, man sieht ihn immer mal, aber er macht jetzt nicht ganz so viel. Da war es dann eher so ein, oh, ich hätte mir mehr Woody Harrelson gewünscht, aber am Ende, es ist halt auch nicht also es geht ja nicht um ihn in dem Film. Aber also das Schauspiel würde ich einfach mal sagen, das war generell sehr gut. Auch die quasi Bordcrew oder so, die oben auf dem Schiff sind, die jetzt nicht im U-Boot sind, sondern auf dem Schiff. Die haben das schon auf jeden Fall so gut, so solide gemacht oder so gut gemacht teilweise, dass man da auf jeden Fall auch dadurch mitgerissen wurde, weil es sich eben anfühlt, als ob echte Menschen halt gerade wirklich auch mitfiebern und halt, es geht halt gerade um Leben und Tod und es ist halt gerade irgendwie eine angespannte Situation und das haben die eben auch irgendwie so mit rübergebracht. Das fand ich auf jeden Fall gut. Also ich würde einfach...
Alles in allem, ja.
Alles in allem würde ich empfehlen, wenn man... Also ich würde es nicht empfehlen, wenn man gar nicht sowas ab kann, so Spannung und oh Gott. Und selbst wenn man vorher die Story schon kannte, ist es, glaube ich, trotzdem spannend und sehr reißt einen mit. Aber wenn man das ab kann, wenn man vielleicht auch mal irgendwie was fühlen will, was in die Spannungsrichtung geht, dann ist das, glaube ich, schon das Richtige. Also sehr solide, aber es ist auch... Also ich würde trotzdem das jetzt nicht mehr als ein so guter
Popcorn-Film,
ja. Also es war jetzt nichts, wo ich sage, oh krass, was da noch so für Themen mitschwingen und wie die das noch machen und so künstlerisch aufarbeiten. Aber was ich cool fand, war zum Beispiel auch, dass halt reale Kameraaufnahmen oder reale, was quasi, als das tatsächlich passiert ist, 2012 war das, da gefilmt wurde von den einzelnen Tauchern, wurde halt teilweise so in den Film mit, also die Aufnahmen waren auch im Film mit zu sehen, aber so eingebettet, dass es jetzt nicht so krass auffällt, dass einen jetzt nicht rausholt, dass man nicht denkt, hey, das ist der hier doch jetzt gar nicht mehr, das sind doch jetzt ganz andere, sondern so, dass man quasi das zum Film trotzdem noch passt, das fand ich gut gemacht. Und sonst, ja, ist halt ein spannender Action, wir müssen zusammenhalten und es schaffen im Film, aber da geht eine Empfehlung schon raus, würde ich mal sagen.
Das ist doch bemerkenswert für ein Spielfilmdebüt quasi von einem Dokumentarfilmer.
Ja, das denke ich mir auch.
Dass es so gut funktioniert hat, das auch in den Spielfilm umzusetzen. Last Breath im Kino und danke erstmal dafür. Und dann war ich ja echt auch neugierig durchaus auf den zweiten Film, den du vorstellen möchtest, unfreiwillig. Shadow Force, die letzte Mission. Also erstens mal ist Shadow Force natürlich ein völlig abgegriffener und beknackter Name für einen Actionfilm. Ich glaube, das ist wirklich so, ChatGPT schmeißt generisch halt irgendwie einen Namen raus für den Actionfilm. Aber dann ist das Kuriose ja an diesem Film, und das hat mich dann doch wieder so ein bisschen neugierig gemacht, die Tatsache, dass wir es hier mit dem englischsprachigen, dem Hollywood in Anführungszeichen, Debüt von Omar Sy zu tun haben. Und Omar Sy kennen wir ja vor allen Dingen als Hauptdarsteller in dem riesigen Kassenhit Ziemlich beste Freunde, der bei uns natürlich auch wahnsinnig erfolgreich war und ihn dann wirklich ganz groß auf die Karte gesetzt hat. Er hat dann auch schon in Jurassic World gespielt und in X-Men Zukunft ist Vergangenheit, aber da dann immer nur so Nebenrollen, auch in Transformers. Okay, da gerade nur gesprochen.
Book of Clarence.
Ja, aber das dann, also meistens dann doch eher noch irgendwie in Nebenrollen, hier jetzt halt eben in einem großen Actionfilm, in Anführungszeichen großen Film, Actionfilm, in der Hauptrolle neben Kerry Washington und das Ganze inszeniert von Joe Carnahan. Und der ist ja wiederum auch ein Action-Veteran eigentlich, ne? Seit Smoking Aces damals 2006, ja, doch eine ganze Menge an Action produziert und gemacht. Und wie funktioniert das? Wie kommt das Ganze jetzt dann zusammen?
Ja, also Shadow Force, ich wusste auch erst, wie der heißt nach dem Film, weil es kam nicht einmal eine Title Card und zwar ja die Sneak. Das ja, heißt, ja. Ich wusste es gar nicht, war vielleicht auch froh drüber, weil dann dachte ich mir, okay, Shadow Force heißt der, da hatten sie nicht Besseres, noch
da was haben Besseres. Sie sich dann wahrscheinlich auch so gescheut, den bis zum Schluss halt irgendwie zu nennen. Den
also, irgendwie müssen wir es noch nennen, ja komm, dann Shadow Force.
Genau.
Und was die Shadow Force überhaupt ist, ist eine quasi Spezialeinheit, eine geheime Spezialeinheit, bei denen da quasi die zwei Hauptcharaktere, also gespielt von Omar Sy und Kerry Washington, Kira und Isaac, heißen die, glaube ich, waren da die Anführer von früher, haben aber dann leider gegen die Regeln verstoßen und sich verliebt ineinander und mussten dann raus aus dieser Shadow Force und werden seitdem auch gejagt von eben dieser. Um ihren Sohn zu schützen, befinden sie sich halt eher ein bisschen im Untergrund und fliehen vor dieser Shadow Force und dann passiert eben eine Sache, wo Isaac, also Omar Sy, halt dann doch irgendwie was macht, was so ein bisschen in die Öffentlichkeit gerät und dadurch wird dann eben auch der neue Chef von dieser Shadow Force wieder auf die aufmerksam, gespielt von Mark Strong, der ja auch öfter mal Bösewichte spielt und das hier auch wieder solide macht. Also es ist jetzt nicht so, man sagt, oh wow, der erfindet ja das Rad komplett neu, aber es ist halt einfach ein solider Bösewicht, einfach Mark Strong spielt Mark Strong als Bösewicht. Also ich habe jetzt keinen großen Unterschied zu, ich weiß nicht, bei Shazam oder so war ja auch Bösewicht, glaube ich, und sowas. Das war jetzt nicht groß anders, aber es ist auf jeden Fall, also das war jetzt nichts, was mich gestört hat. Aber dann geht eben die Action los und dann müssen sie eben gegen diese Shadow Force angehen und müssen fliehen und müssen aber auch irgendwie so ein bisschen im John Wick-Style dann ihre alten Fähigkeiten wieder rausholen. Und das könnte auch eigentlich funktionieren, aber es war irgendwie, bei dem Film hat es mir einfach überhaupt nicht, also es hat mich nicht so wirklich abgeholt, weil selbst, also es war auch viel zwischendurch, wo quasi Story und Exposition und sowas war, wo dann so, hier, das und das ist passiert und das ist passiert. Und es war dann in diesen Momenten irgendwie, hat sich es nicht angefühlt, als ob das jetzt gerade wichtig wäre oder eine Rolle spielt, weil es auch nicht, also es hat nichts so wirklich zu beigetragen, fand ich. Und war auch dann ein bisschen langweilig, ehrlich gesagt, in solchen Momenten. Und als dann aber die Action kam, wenn man sich denkt, okay, jetzt kommt wenigstens geile Action, dann war die Action auch irgendwie so mittelmäßig und war jetzt auch nicht, dass man sagt, okay, wenigstens die Action ist total gut. Also das war dann, trotzdem war ich dann ein bisschen enttäuscht, dass dann nicht mal die Action mich so abholt. Also die war dann irgendwie ein bisschen entweder 0815, dass die halt sich jetzt ein bisschen kloppen und irgendwie schießen, aber auch nicht so auf die, also ich hole immer das John Wick Beispiel jetzt ran, ja, weil das ja nun mal klar. Irgendwie
die Referenz.
Das ist halt der Actionfilm so ziemlich, der in diese Richtung geht. Und da ist halt die Action so geil, dass man irgendwie auch über alles hinwegblickt, was vielleicht zwischendurch ein bisschen, wo da vielleicht auch alles nicht so perfekt ist oder so, dann kommt halt die Action und es ist halt einfach die geilste Action, die man sich irgendwie wünschen kann. Und hier war es leider irgendwie im Gegenteil. Es war ein bisschen langweilige Zwischenszenen. Man denkt so, naja, aber es trägt ja vielleicht doch irgendwie zu bei. Und dann kam die Action und die war auch irgendwie ein bisschen Und dann auch irgendwie ein paar so Plot-Devices, die irgendwie überhaupt keinen Nutzen hatten. Also dann wird irgendwie ganz am Anfang des Films was eingeführt. Irgendwas hier, das und das. Wenn ich das mache, dann bin ich besonders stark und dann kommt das irgendwie gar nicht mehr vor und dann kommt es aber doch irgendwie nochmal vor, aber auch nicht so richtig und es ist so, ich habe das Gefühl, die hatten ganz viele Ideen, die vielleicht auch gar nicht so schlecht waren, wussten dann aber nicht genau, wie sie die jetzt da in dem Film einsetzen, dass die auch wirklich cool sind und dass man sich auch wirklich denkt, oh ja, jetzt kommt das, was wir am Anfang mitbekommen haben. Oder dann gibt es halt ein geiles Auto zwischendurch, auch so im John Wick-Style irgendwie. Wo dann erzählt wird, das kann das. Und man denkt so, geil, jetzt fahren die hier mit dem Auto rum und jetzt gibt's richtige Action. Und dann ist es auch so eine Szene und es ist so, also, ja, ich will jetzt auch nicht zu viel schon vorwegnehmen, aber es ist so, Also die ganzen, also ich habe das Gefühl, die hatten so eine Checkliste, waren so, okay, wir brauchen ein cooles Auto, check. Wir brauchen irgendwie eine coole Fähigkeit, check. Wir brauchen den Bösewicht und das und dies und das, check. Und dann aber nicht so wirklich wissen, ach so, ja, okay, wie benutzen wir diese Sachen jetzt tatsächlich so, dass die auch richtig cool sind?
Ein bisschen Mr. Ja. Mrs. Smith noch mit reingeworfen.
Ja, ja, genau, halt, sowas auch. Ja, genau, weil diese Frau kommt ja auch wieder und es ist irgendwie, und dann haben die ihren Sohn, der auch irgendwie so ein bisschen das Highlight war, der kleine Sohn, weil der einfach süß ist. Und ich denke mir, also das holt mich dann immer ab, weil wenn irgendwie ein Kind ist und der ist irgendwie süß und der spielt das auch süß, man weiß ja, okay, der ist ja tatsächlich auch wirklich ein Kind. Irgendwie ist das dann, da dachte ich mir noch am ehesten, okay, das ist irgendwie süß. Und das hat noch so ein bisschen Charakter reingebracht, auch in diese Vater-Sohn-Beziehung. Und dann kommt ja die Mutter auch und dieses ganze Dreiergespann. Das war noch irgendwas, wo ich sage, okay, das hat mich noch ein bisschen da behalten. Und dann kommt auch noch... Divine Joy Randolph, die ich einfach liebe, egal was die macht. So,
Oscar deswegen, für Holdovers und...
ja, da war die halt großartig. Auch wirklich einfach groß. Ja. Seitdem liebe ich die halt auch. Und wenn ich die dann in einem neuen Film sehen kann und die kommt dann macht irgendwas, dann bin ich auch einfach so, okay, ja, ich liebe sie einfach. Mhm. Sie kann jetzt auch machen, was sie will. Also sie war noch so auch so ein Highlight, sage ich mal. Ja, aber da kann ich jetzt auch nicht ganz objektiv drauf gucken, ob die jetzt wirklich viel zu tun hat. Aber ich mag die einfach gern, deswegen war das schon gut. Und Omar Sy ist an sich halt auch irgendwie ein cooler Typ. Ja. Und ich bin auch, also in der Schule haben wir irgendwie insgesamt 16 Mal oder so ziemlich beste Freunde geguckt, weil das einfach immer so, letzte Stunde von Ferien, was gucken wir? Ja, dann wieder ziemlich beste Freunde. Aber der ist halt auch irgendwie einfach schön und das ist ja irgendwie süß. Deswegen, also das war schon alles irgendwie, man kann sich's schon anschauen, aber es ist jetzt, also wenn man jetzt denkt, oh, ich hätte jetzt Bock auf so richtige Action und irgendwie coole Sachen, dann kann man auch eigentlich einen der vier John Wicks gucken, die alle besser sind als der.
Oder halt bis zum 5. Juni warten und dann kommt Ballerina ins Kino.
Oder den dann halt. Also da weiß ich es halt noch nicht, da habe ich noch so gemischte Gefühle, was die Erwartung daran angeht. Aber wenn man jetzt, also würde ich jetzt keine Empfehlung aussprechen für Shadow Force, außer man möchte sich einfach wirklich nur berieseln lassen, einfach ins Kino gehen, ein bisschen Action und wirklich keine Erwartung und man will, oder man denkt sich so, oh, ich will Omar Sy mal wieder sehen oder ich will Kerry Washington sehen, die kannte ich irgendwie aus Django als Broomhilda oder wenn man Mark Strong als Bösewicht mal wieder sehen möchte oder eben Divine Joy Randolph oder ein süßes Kind oder ein bisschen Lionel Richie Musik eingebaut haben will in den Film, dann kann man sich das schon angucken, aber an sich war mir das ein bisschen zu wenig.
Ja, ja. Verständlich, gerade wo wir auch irgendwie mit Thunderbolts den großen Action-Platzhirsch quasi hier im Kino haben, hat da Shadow Force vielleicht auch echt ein bisschen wenig Platz. Vielen Dank, lieber Jim.
Sehr gerne.
Für dieses Action-Doppelpaket und wir hören uns dann nächste Woche wieder.
Jo, bis denne.
Der Soundtrack des Monats.
Was versteht Ihr Meister?
Mein Gebiet sind Digitaluhren. Und bald werde ich wissen, wie Videorekorder und Autotelefone funktionieren. Aha. Und wenn ich weiß, wie das alles funktioniert, kenne ich mich bald mit Computern aus. Beherrsche ich erst alle Computer, werde ich demnächst oberstes Wesen sein.
Filmstarts der Woche.
Wir haben ja in dieser Woche, habe ich ja schon erwähnt, so einen kleinen roten Faden. Berlinale.
So sieht's aus.
Nämlich mit Oslo Stories, Träume auf der einen Seite, dem großen Berlinale Gewinner, mit Kein Tier so wild von Burhan Kurbani, den Jasmin ja schon gelobt hat hier an dieser Stelle. Und jetzt bist du hier, Heiner.
Ja.
Und wir wollen reden über Islands, der vielleicht so ein bisschen zwischen den Stühlen sitzt, aber dazu später mehr. Denn wir wollen reden über den neuen Film von Jan-Ole Gerster. Und der hat ja in der Vergangenheit mit Oh Boy einen ziemlichen Aufschlag eigentlich hingelegt, lief auch auf der Berlinale und hat dann doch sehr viele eingeschlossen, dich große. Auch?
Ne? Nee, ich habe ihn irgendwie nie mitbekommen, aber die Leute haben also halt alle drüber geredet und deswegen habe ich in Islands dann auch aktiv versucht zu sehen.
Sehr überrascht wirklich, also Tom Schilling mochte ich ja sowieso schon immer gerne und der ist halt wirklich auch die One-Man-Show in dem Film und der Film in Schwarz-Weiß gehalten und toll gespielt und ach, Ich habe jetzt auch die Tage nochmal wieder einen Ausschnitt gesehen von der Preisverleihung vom Deutschen Filmpreis, wo Michael Gwistek moderiert hatte. Und ich vermisse ihn echt. Der ist so gut. Und er spielt ja auch hier bei Oh Boy damals mit. Und das war einfach toll. Und das war halt wirklich so ein Aufschlag für Jan-Ole Gerster, der schwer zu folgen war tatsächlich. Also es hat dann auch eine ganze Weile gedauert, bis dann sein zweiter Film in die Kinos kam. Das war dann 2019 Lara mit der großartigen Corinna Harfuch in der Hauptrolle und auch wieder Tom Schilling. Und das heißt also 7 Jahre später kam dann also der zweite Film von ihm. Und jetzt hat es wieder 6 Jahre gedauert und wir sehen seinen dritten Film. Und Islands ist tatsächlich auch der erste englischsprachige.
Ja.
Was mich so ein bisschen überrascht hat. Ich hatte am Anfang gedacht, halt irgendwie, als dieses Pärchen da hinkommt, diese Familie hinkommt, das sind Deutsche, aber sind es halt eben nicht, das sind Briten. Aber dazu dann jetzt mehr im Verlauf der Handlung.
Ja, ja, Jack Farthing ist der Mann und ich denke, da wird es auch am deutlichsten, dass es sich um Briten handelt. Ja. Sowohl der Name als auch die Person schreit britische Identität. Und ja, die beiden sind im Urlaub und treffen auf unseren Hauptcharakter, gespielt von Sam Riley, der dort arbeitet in diesem riesigen Resort. Ein ja, wunderschönes, ja, also ich fand es zumindest wunderschön anzusehen. Riesiges Resort für Urlauber im
Fuerteventura. So genau, ist es. Richtig. Diese Vulkaninsel mit dieser schönen aber sie ist sehr, sehr felsig teilweise auch die Landschaft dort. Ne? Aber ja, einfach, er arbeitet dort, wo andere Urlaub machen.
Genau, und das zieht sich auch durch den Film durch. Wir verfolgen seinen Alltag ziemlich direkt. Wir haben wirklich seinen Point of View eigentlich den ganzen Film über. Und Sam Riley ist auch wirklich ein spannender Schauspieler gewesen in diesem Film. Also ich hatte 1-2 Probleme mit dem Film, aber Sam Riley war definitiv keiner von diesen Problemen. Er hat eine ganz eigene Art von Charme, die er hier aufspielt. Diese ja verlorene, leicht depressive Ebene, die aber dann doch irgendwie unterfüttert wird durch eben seinen unumgänglichen Charme, dass er halt irgendwie durchs Leben cruisen kann, durch seine, ja, Präsenz und auch sein, ja, sein Selbstbewusstsein, was er durch seinen Job dort ein bisschen unterfüttern kann. Er ist nämlich Tennislehrer für die Urlaubenden in diesem Resort und er ist trotz all seiner Ecken und Kanten, trotz seiner, ja, man kann schon sagen, Alkoholsucht, so wie es im Film einem dargeboten wird, macht er trotzdem einen sehr guten Job und die Leute lieben ihn. Und er ist auch ein sehr talentierter Tennisspieler. Und so spielt Tennis auch eine, ja, nicht riesige Rolle in dem Film, aber doch auch irgendwie, ist die ganze Zeit über ein Teil dieses Films. Mhm. Und das ist auch etwas, was ich irgendwie faszinierend fand auf einer gewissen Ebene. Also wie damit umgegangen wird, dem Thema Tennis.
Du hast eben schon gesagt, Jack Farthing ist sicherlich ein Indiz dafür, dass es hier sich um ein britisches Paar handelt. Aber zunächst einmal lernen wir ja Anne kennen. Stacey Martin spielt sie. Und Anne kommt mit dem gemeinsamen Sohn von den beiden. Dave und Anne sind die beiden. Kommt sie halt eben zu diesem Tennistraining und da beginnt es dann schon zu knistern zwischen Tom und Anne. Da bahnt sich schon was an, was Unheilvolles vielleicht auch.
Ja, vielleicht. Mhm. Wobei ich sagen muss, das war für mich schon auch eine der größten Schwächen dieses Films, dass eben diese gewollt undurchsichtige Art von Beziehung und auch undurchsichtige Art von Charakter, die Stacey Martin dort spielt, in Konflikt steht mit Sam Rileys Unsicherheiten und Verlorenheit.
Naja, genau, auch diese nahbare Art von Sam Riley, das zu spielen und Stacey Martin, die halt einfach schwer zu durchschauen
extrem,
ist.
Extrem, extrem schwer zu durchschauen. Man könnte es auch ein bisschen als kalt vielleicht werten. Und ich muss auch sagen, ich verstehe nicht ganz diese Entscheidung, weil es hat gewisse Vorteile in der Narrative, weil man dann quasi Mystery-Elemente leichter aufziehen kann in diesem Film. Aber es gibt uns dadurch halt auch
gar kein Verständnis für diesen Charakter. Und das schadet dem Film auch ein bisschen, finde ich.
Hm. Ja, und auf diesen Mystery Train, da springt der Film dann ja tatsächlich so zunehmend auf. Kommt hier eben dazu, dass er mit Dave zusammen, man bekommt schon mit, dass diese Ehe zwischen den beiden, zwischen Anne und Dave, schon ziemlich brüchig ist und da sich Probleme abzeichnet und Dave dann einfach abends loszieht und sich besaufen will und Tom halt eben mit sich zieht und dann verliert sich aber die Spur von Dave und Dave verschwindet. Bis hierhin können wir, glaube ich, erzählen. Mhm. Und dann, ja, hat das ja wirklich so ein bisschen was Hitchcock-mäßiges, ne? Ja, durchaus. Also absolut. Schon ziemlich bewusst und offensiv, ja.
Absolut, ja. Die Anleihen sind klar. Es ist so ein bisschen auch ein Motiv der typischen Hitchcock-Schauspielerin, die da versucht wird zu emulieren, aber also ein wirkliches Gefühl von Mystery, Intrigue, Thriller-Gefühlen kam bei mir in diesem Film nicht so wirklich auf, leider, muss ich sagen.
Es geht mir ähnlich, weil er doch mit seinen 123 Minuten auch seine Längen hat, leider Gottes. Und die werden halt jetzt auch nicht mehr durch die schöne Kulisse wieder wettgemacht. Klar, man kommt so ein bisschen ins Rätselraten halt eben, ob wie viel Anne jetzt wirklich mit dem Verschwinden von Dave zu tun hat. Der Sohn ist ja noch da und spielt da ja auch noch eine gewisse Rolle.
Auch leider wirklich ein Wurmfortsatz dieses Films, auch nicht wirklich eingesetzt. Gut, passiert oft, dass Kinder in diesen Konstellationen dann sehr wenig zu tun bekommen, aber ist hier auch wirklich ein großer, Fehler des Films auch ein bisschen, finde ich. Also es ist diese zentrale Beziehung zwischen Stacey Martin und Sam Riley und da haben wir halt einfach einen aufspielenden Sam Riley, einen spannenden Charakter und für mich auch die Stärken des Films jedes Mal, wenn wir ihn ein bisschen intimer sehen, wie er mit seinen eigenen Schwächen und Süchten und allen Problemen irgendwie zu kämpfen hat. Da hat der Film für mich die höchsten Höhen, aber sobald er versucht, ein Beziehungsdrama, ein Thriller zu sein, zerbricht er so ein bisschen an seinen an dem, was er machen will, sozusagen, weil dafür einfach nicht die Grundsituation gegeben ist.
Ja, also die Ambitionen stehen ihm im Weg, wirklich dann, ne? Ja, schade eigentlich. Also wir können es euch empfehlen, trotzdem wegen Sam Riley alleine
ja,
schon.
Ja, wirklich. Also es ist wieder das Problem von mir. Ich rede so viel Negatives, weil das immer irgendwie das ist, was mir am meisten in den Blick fällt. Mhm. Aber es ist vielleicht wichtig, nochmal hervorzuheben, dass Sam Riley hier eine fantastische Performance hinlegt und dass der Film sich auch, ja, auch durch seine lange Laufzeit öfters mal den Luxus gönnt, in diesen Momenten, in denen dieser Charakter hängt, auch mit hängen zu bleiben. Und da hat er für mich die höchsten Höhen erreicht auch.
Auf jeden Fall.
Dieser Konflikt mit dieser Familie und auch wenn dann die lokalen Bullen und die Bullen aus dem Mainland von Spanien rüberkommen, das fühlt sich alles ein bisschen fast wie aus einem anderen Film an, auch zum Teil. Und ja, hilft nicht gerade. Aber er macht es dann auch ein bisschen clever, dass er diesen Elementen des Films nicht so viel Raum gibt, dass sie komplett den Film kaputt machen. Wir bleiben eigentlich immer in Sam Rileys Point of View, in Sam Rileys kleinem Mikrokosmos und ja, das ist halt die Stärke des Films.
Mhm. Ja, es ist ja oft so, ne? Gerade bei den Filmen, die einem ein Stück weit am Herzen liegen, wiegen halt eben die negativen Dinge dann umso schwerer.
Ja.
Ganz klar. Also schaut ihn euch an. Es lohnt sich auf jeden Fall. Es ist ein ambitionierter Film, der vielleicht nicht ganz seine Erwartungen erfüllt, aber wir können gespannt sein, was dann in 6 bis 7 Jahren als nächstes kommt von Jan-Ole Gerster.
Ja, es geht nicht schnell, aber wir haben auf jeden Fall auch wieder sehr viele Indizien, dass da ein Filmemacher am Werk ist, der viele Register ziehen kann. Und vielleicht zieht er dann beim nächsten Film ein paar, die besser miteinander harmonieren.
Ja. Zu sehen ist Islands ab dieser Woche in den Kinos, Dorfleiterfilm dann auch im Original, was natürlich wie immer wärmstens zu empfehlen ist. Vielen Dank, lieber Heiner.
Ich danke.
Und wir geben ab ins Studio. Ja. Ja, und dann läuft in dieser Woche noch ein Film an, der ja so ein bisschen als Kinderfilm vielleicht tituliert ist, aber eigentlich viel mehr ist. Grüße vom Mars ist nämlich wirklich ein sehr gelungener Film von Sarah Winkenstätte. Toller Hauptdarsteller auch, Theo Kretschmer hier, kann ich sehr empfehlen. Im Mittelpunkt steht Tom, für den muss alles seine Ordnung haben. Die Mahlzeiten sind genau getaktet. Alle 3 Stunden muss er etwas trinken, Lärmmarker genauso wenig wie die Farbe Rot. Und er ist halt eben ein kleiner Junge im autistischen Spektrum und träumt davon, zum Mars zu fliegen und ja, kommt hier zum Haus seiner Großeltern und erlebt dort Abenteuer, mehr oder weniger. Schöner, leichtfüßiger Kinderfilm mit ernstem Unterton, könnt ihr euch ansehen. Und außerdem läuft in dieser Woche ein Film an, ein Dokumentarfilm, I am the River, the River is me. Den haben wir tatsächlich nicht gesehen, ist der einzige in dieser Woche, den wir leider nicht sehen konnten. Hier geht es um die Maori am Whanganui River in Aotearoa in Neuseeland und deren Leben und das Leben mit dem Einklang, aber auch das bedrohte Leben an diesem Fluss I am the river is me, jetzt zu sehen im Kino. Und bevor wir gleich zur Sofa-Ecke kommen, hören wir noch ein bisschen Musik aus unserem Soundtrack des Monats und der kommt dieses Mal von Sinners, Blood and Sinners, aber sofort im Kino und hier nochmal Musik vom Soundtrack.
Der Soundtrack des Monats.
James Bond. Sie tauchen mit der ermüdenden Regelmäßigkeit einer ungeliebten Jahreszeit auf.
Na, ach so.
Die Filmriss-Sofa-Ecke.
Genau, alles Manual hier. Die wollte ich eigentlich abspielen. Denn du hast dich noch ein bisschen durchs Heimkino geschaut.
Ich habe mich durchs Heimkino geschaut. Ich habe mich verprügeln lassen oder sowas.
In
beiden
schön.
Fällen mehr oder weniger.
Okay.
Es gab schön.
Du liebst es doch. Du magst es doch genauso.
Wenn es gut auf die Schnauze gibt, dann bin ich da.
Dann hau rein.
Und zwar habe ich gesehen, im Deutschen heißt der Fist of the Warrior. Das Chinesische kann ich leider nicht, aber der englische Titel ist, der internationale Titel ist Striking Rescue von Cheng Xiyi. Ein chinesischer Film, oder mitproduziert China, ich glaube, ist auch Thailand dabei. Hauptsächlich China. Mit Tony Jaa in der Hauptrolle. Der ist mal wieder nach Asien gegangen, um mal wieder ordentlich zeigen zu können, was er denn so drauf hat, was er in Hollywood ja meistens nicht so darf. Und hier haben wir ihn als Veteranen, Muay Thai-Experten, der auf Rache aussinnt, versucht hinter verschwörerische Drogengeschäfte und allem zu kommen. Ja, irgendwas aufgebordenes, große Story ist auch gar nicht so wichtig. Das Wichtige ist, dass er mal wieder durch die Luft fliegt, mit Leuten mit seinen Knien auf die Brust ballert, Ellenbogen ins Gesicht donnert und Leute ordentlich vermöbelt. Und ordentlich mit anderen Leuten auch kämpft, die Äxte nach ihm werfen, auf ihn schießen und sonstiges. So, das sind die wichtigen Dinge. Und das macht hier auch ganz schön Spaß. Man merkt halt schon, es ist irgendwo China und jetzt nicht die allergrößte Produktion. Das heißt, du siehst, die Kamera ist okay, die sieht aber irgendwie auch teilweise so, geht Richtung Soapy. Und ich sag mal so, ich habe noch einen anderen Actionfilm gesehen in der letzten Zeit,
Das war nicht dein erster.
Ja, nee, es geht auch, da haben die Leute gesagt, oh, die hässlichen digitalen Effekte. Hm. Freunde, ihr habt noch keine komische, hässliche Explosion im Autos gesehen, in China anscheinend. Weil hier dachte ich auch teilweise so, oh, das sieht auch echt gar nicht schön aus. Aber wie gesagt, ich dachte mir auch so, es spielt auch nicht so eine große Rolle. Wichtig ist, du merkst auch, hier ist der Fokus einfach auf Martial Arts, Kampfkunst.
Ja, Choreografie macht's
ja,
dann.
Ja, da kommen halt die Leute in den Raum rein und dann steht die Kamera schon direkt so, ah, hier ist eine Stage und jetzt wird sich ordentlich vermöbelt und das ist halt geil und es ist halt immer geil zu sehen, dass Tony Jaa immer noch was drauf hat, auch wenn er nicht mehr der Allerjüngste ist. So, das ist halt dann schon nochmal was und das darf er hier halt auch mal wieder zeigen und eben nicht wie bei Fast and Furious oder sonst wo. Man merkt halt schon, wenn die ganzen asiatischen Leute nach Hollywood gehen, die werden gecastet, weil sie was drauf haben und dann dürfen sie nicht zeigen, was sie drauf haben, was immer ein bisschen schade ist. Aber ja. Hier gibt's im Heimkino wenigstens wirklich teilweise amoralisches Fratzengeballer.
Okay.
Also das kann man schon mal machen auf jeden Fall. Also wie gesagt, ich behaupte auch, wenn man weiß, worauf sich einlässt, dann ist das echt einfach cool. Wenn du halt jetzt da nicht so der Mensch für bist, dann kannst du das auch alles kacke finden, weil halt die Story komisch überborden und eigentlich gar nicht so relevant ist und manche digitalen Effekte einfach wirklich schrecklich aussehen. Aber wie gesagt, Kampfkunst steht im Mittelpunkt und das gibt's hier.
Okay. Das klingt doch auf jeden Fall vielversprechend für Freunde des Fratzengeballers quasi. Ab sofort bei Cape Light zu haben. Wie war der Filmname nochmal?
In Deutschland heißt der Fist of the Warrior.
Fist of the Warrior, genau, alles klar. Gut, könnt ihr also schauen. Oder wahlweise auch gewinnen am Ende der Sendung. Und dann schauen. Das heißt, unser Jingle ist zu Ende, unser Musikbett, und trötet nochmal los hier gerade. Und wir kommen tatsächlich dann auch zur Zielgeraden des heutigen Tages.
Was machst du da?
Ich versuche, die Polizei zu erreichen.
Funktioniert?
Ich kriege hier kein Netz. Und bei dir?
Ich habe kein Handy.
Du hast wirklich kein Handy?
Oh, tragisch. Aber wenn ihr einen Rechner habt, dann könnt ihr uns schreiben, denn wir machen jetzt hier das
Filmriss, Filmquiz.
Genau, da braucht ihr auch gar kein Handy für. Und haben in der letzten Woche einen Oppenheimer gehabt, mit Florence Pugh unter anderem, ja, in dem großen Ensemble. Sind auch Frauen dabei gewesen.
Ganze zwei.
Ja, sie war eine davon. Und das großartig wirklich. Und letzte Woche mit Thunderbolts auf jeden Fall auch frisch im Kino, der immer noch läuft und sehr empfehlenswert ist. Wir nachhören könnten natürlich auf filmriss-leipzig.de. Dort findet ihr auch immer das aktuelle Filmquiz natürlich in der aktuellen Sendung. Dort könnt ihr es also immer dann bis Samstag auch noch nachhören und weiter rätseln, falls ihr einfach nicht drauf kommt. Zum Beispiel bei diesem hier.
Der sich für meine Tochter interessiert, kommt aus Mailand. Wir ziehen dorthin, wenn ihm das Porträt gefällt.
Sie gehen fort.
Eins sollten Sie wissen. Einen Maler hat sie bereits vergrault. Sie hat sich geweigert, Modell zu setzen. Er hat nie ihr Gesicht gesehen.
Warum will sie nicht gemalt werden?
Weil sie diese Heirat ablehnt. Sie müssen Eloise malen, ohne dass sie es bemerkt. Sie denkt, sie begleiten sie nur für ein paar Tage auf ihre Spaziergänge.
Sie glaubt, ich soll sie beaufsichtigen.
Und sie sehen sie sich an. Können Sie sich vorstellen, sie auf diese Art zu malen?
Wer weiß, was das war, schickt uns eine Mail an folgende Adresse.
Schreiben an filmriss@popculture.de.
Da hat irgendwie der Kanal heute ein Problem. Hier habe ich das Gefühl. Deswegen ein bisschen Mono das alles. Aber macht ja nichts, ist ja auch schön. Und zu gewinnen gibt es in dieser Woche zu Screamboat.
Plakate, yay.
Und Terrifier 1 bis 3. Terrifier. Du freust dich offensichtlich nicht.
Nicht über alles. Ah, Terrifier, okay. 1 bis 3, ja, das auf jeden Fall eher als Screamboat.
Ja, okay, alles klar, dann also das. Und wenn ihr wollt, schreibt und gewinnt. Und wir sind damit raus.
Filmriss, das Kinomagazin bei Radio Blau und Radio Korax.
Ist heute irgendwie Mono, ich weiß auch nicht. Keine Ahnung, macht nix, ihr kennt es ja alles schon. Und wir können eigentlich sowieso nur noch sagen, in Stereo. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Genau, wir hören uns nächste Woche wieder hier bei Filmriss, dem Kinomagazin. Denkt dran, am 28.05. feiert Radio Blau seinen 30. Geburtstag. Kommt rum, feiert mit uns und wird eine Sause.
Setzt euch dann in die Moritz-Pastei mit einem Kopfhörer und hört 30 Jahre Radio Blau, während ihr beim Filmquiz mitmacht.
Das könnt ihr natürlich auch machen. Oder ihr geht halt einfach 17 Uhr hier, wie ich und auch die Jasmin. Wir werden gemeinsam hier den Auftakt bestreiten um 17 Uhr. Und dann im Anschluss zum Filmquiz um 20 Uhr. Ist doch easy. Ne? Ja. 3 Stunden feiern und dann Filmquiz weiter feiern. Warum nicht? Wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Viel Spaß im Kino und bis dann. Tschüss.
Tschüssi.
Hey, ich grüße alle Hörer vom Kinomagazin. Ich bin Benjamin Völz, die Stimme von Johnny Silverhand. Und viel Spaß beim Weiterhören.